Dabei kam der Gedanke, dass wir woanders anfangen als ursprünglich gedacht. Mal schon auch den Kreis aufhängen. Damit ihr euch orientieren könnt, was mein Verständnis ist. Dieses hier könnt ihr euch vorstellen wie vier unterschiedliche Ackerfelder. Bei dem ersten geht es darum, hier oben fangen wir an, grundsätzlich zu sehen, in welchen Ackerboden Jesus uns gesandt hat, wohin er uns gesandt hat. Wenn wir das wissen, dann geht es im zweiten Feld darum, dort, wohin Jesus uns gesandt hat, zu säen. Das sollen jetzt mal die Samenkörner sein. Ja? Nachdem Saat gesät ist, geht Saat auf. Hier kommen Ähren raus. Und das ist, wenn man so will, hier geht es darum, jetzt um den Ackerboden herauszufinden, wohin Jesus uns gesandt hat. Hier geht es darum, wie wir säen können. Wie wir gute Nachricht, gute Botschaft von Gott säen können. Hier ist der Prozess, hier passiert, dass dieser Same aufgeht. Das ist das, was wir ganz oft mit Jüngerschaft bezeichnen. Auch wenn ich sagen würde, Jüngerschaft meint eigentlich den gesamten Prozess. Aber bedeutet, Menschen zu helfen, im Glauben zu wachsen und Dinge zu verstehen. Und sozusagen, und das letzte Feld ist die Bündelung von diesen Ähren hin zu, ich nenne es mal, geistliche, verbindliche Gemeinschaften, wie auch immer die aussehen. Und worüber wir gesprochen haben, war, dass das Training, was wir ursprünglich im Blick hatten, mit dem wir starten wollten, war ein Training, was diese ersten beiden Felder betraf. Nämlich, wohin sendet uns Jesus und wie säen wir? Säen. Ja? Und wenn wir dann gesät haben und sehen, dass entweder Leute sofort offen sind, ein Leben mit Jesus zu beginnen, oder aber zumindest offen sind, diesen Jesus kennenlernen zu wollen, dann beginnt ein Prozess, wo wir entweder den Leuten helfen, sich auf Jesus zuzubewegen, oder aber, dass wir ihnen helfen, sie zu Jüngern zu machen. Und Dirk sagte, da erinnere ich mich noch, er sagte, dieses Training ist gut, aber wenn der Gedanke ist, dass wir diejenigen, die dort offen sind, nicht sagen, komm mal zum Gottesdienst, da wirst du zum Jünger gemacht, sondern in gewisser Weise zu gucken, was können wir tun, um Menschen in der Jüngerschaft zu helfen? Was bringe ich also einem geistlichen Baby bei? Was sind die Dinge, die jemand lernen soll, um die ersten Schritte zu machen? Da kam dann der Gedanke zu sagen, vielleicht würde uns das helfen, also damit meinte er euch, also euch helfen, dass wir an dieser Stelle anfangen. Weil sonst fängt man irgendwo an und sagt so, jetzt haben wir da jemanden, jetzt weiß ich nicht, was ich mit dem mache. Und manche Sachen sind meines Erachtens so entscheidend, das hilft uns, wenn wir sie nochmal klarer haben, und das hilft definitiv auch dann denen, denen wir davon erzählen können. Das war der Gedanke, zu sagen, in diesem Feld anzufangen. Der Ausblick ist da, da werdet ihr sicherlich drüber reden, wenn ihr sagt, wenn diese drei Abende, die sich eher hier mit beschäftigen, und das auch nicht aus, also bis zum Ende und so, aber diese drei Abende, wenn ihr merkt, das ist hilfreich und sagt, ja, wir können uns vorstellen, da können wir reden wir dann darüber nach. Aber damit ihr halbwegs wisst, wo wir etwa sind, Es ist hilfreich für Christen zu wissen, wohin hat Gott mich gesandt. Sehr wichtig. Und es ist auch sehr hilfreich zu wissen, wenn ich jetzt weiß, wohin er mich gesandt hat, ich aber noch gar keine Ahnung habe, was ich da sage oder was ich da tue. Wenn ich nicht weiß, wohin, dann werde ich nicht gehen. Wenn ich weiß, wohin, aber wenn ich keine Ahnung habe, was ich da sagen soll, dann werde ich auch nicht gehen, geschweige denn was sagen. Hier sind wir eher dabei, wo wir sagen, okay, hier lernen wir erstmal als Jünger, was es bedeutet, Jünger zu sein. Und in gewisser Weise in diesem ganzen Prozess werdet ihr auch dieses sehen. Das sind Drittel, sollen es jedenfalls sein. Und das ist was, ich würde sagen, das ist ein Werkzeug, was sich durch diesen hin zu Jesus und wachsen im Jesus-Prozess, im Jüngerschaftsprozess, was wir anwenden. Das werde ich gar nicht erklären komplett. Wir werden manche Sachen einfach machen. Wir machen auch nicht alles auf einen Schlag. Aber mein Anliegen ist, euch nicht Theorie beizubringen, sondern schon Gedanken dahinter, aber Praxis beizubringen und zu sagen, ja, so kann es gehen. Ich habe mal ein paar Zettel vorbereitet. Wenn wir über das Jüngermachen oder Jüngerschaft nachdenken, dann denke ich, ist es wichtig zu wissen, von was hatte da Gott im Blick oder was hatte Jesus im Blick, was schreibt Paulus an der Stelle drüber. Den sicherlich bekanntesten Vers hier nach der Luther-Übersetzung ist am Ende des Matthäus-Evangeliums. Ich lese mal vor. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, Jesus sagt den Jüngern am Ende, geht in alle Welt und macht zu Jüngern. Wie sollte dieses Jüngermachen gehen? Indem sie diejenigen taufen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, die angefangen haben zu glauben. Und danach sollten sie was? Sie sollten sie nicht nur lehren, sondern sie halten lehren. Lehret sie halten. Das Ziel ist also, wenn wir Dinge beibringen, dass ich nicht jemandem was lehre und es war alles richtig, aber das war viel Information und kam nicht bei dem an, so dass er es in seinem eigenen Leben umsetzt, dann habe ich nicht halten gelehrt, da habe ich gelehrt. Also wenn ich meinem Sohn sage, guck mal hier, so läufst du, also als er klein war, ich gesagt, guck mal, ich mache dir mal das Lehren, das Gehen vor, es geht einfach so. Und dann macht das mal. Dann habe ich ihm nicht geholfen, zu gehen. Die lernen das irgendwann von ganz alleine. So, aber das Fahrradfahren ist ähnlich. Ich sage nicht zu meinem Jungen, als Calvin das vorletztes Jahr das Fahrradfahren gelernt hat, ich so, guck mal, hier ist ein Fahrrad, zwei Räder, Pedale, setz dich drauf, genug Schwung, treten und bremsen nicht vergessen und lenken geht's auch. So funktioniert das. Die Kräfte, die dabei sind, physikalisch ganz wie auch immer, so und so, und jetzt hast du es verstanden. Dadurch lernt man kein Fahrradfahren. Fahrradfahren lernt man so, dass es kleine Dinge sind, kleine Sachen erklärt bekommt und man eingeladen wird, Dinge auch umzusetzen. Sachen zu probieren, die man vielleicht nicht so häufig bisher gemacht hat. Das andere ist, was dahinter steckt, ist, wenn Jesus sagt, lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe, dann gilt das auch für den Missionsbefehl selbst.
Also alles, was ich euch geboten habe, ist auch, darum geht hin und machet alle Nationen zu Jüngern. Paulus hat das in einem Satz gesagt, 2. Timotheus 2,2, da sagt er zu Timotheus, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Ganz entscheidend, das Wort, was für Herbert, Ingrid für Herbert hatte, da ist das Wort treu drin. Und ganz oft müssen wir aufpassen, dass wir es nicht verdrehen. Denn wir denken ganz oft, das, was du von mir gehört hast, das vertraue tüchtigen Menschen an, die treu sein werden, das umzusetzen. Oder das Vertraue such dir fähige Menschen aus, die besonders gut in Dingen sind, weil die werden dann fähig sein oder treu sein, das umzusetzen. Aber Paulus sagt ganz genau das Gegenteil. Er sagt, das vertraue treuen Menschen an. Und die treuen Menschen werden fähig sein. Weswegen sind sie fähig? Nicht, weil sie selbst die Fähigkeiten haben, sondern weil Gott diese Treue sieht und Fähigkeit schenkt. Vermögen schenkt. Wenn man sich anguckt, die Jünger, die sagten, am Anfang finde ich das, die reden vor dem Hohen Rat und dann steht, und sie verwunderten sich, weil es ganz einfache Leute waren. Und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das waren ganz einfache Leute, die nicht redegewandt von sich waren. Aber sie waren mit Jesus und diese Zeit hat sie verändert. Bei der Jüngerschaft ist manchmal auch noch das, wo wir sagen, wow, bevor ich jemanden anleiten kann, da muss noch viel passieren, da muss ich noch sehr weit im Glauben sein. Und da wollte ich euch dieses Bild zeigen. Habt ihr gesehen? Da ist die Mutterente mit 4 ihrer Kinder. Wem folgen die alle? Falsch. Das erste Entenbaby folgt der Mutter. Wem folgt das zweite Entenbaby? Genau genommen. Dem ersten Entenbaby. Und das dritte Entenbaby folgt wem? Dem zweiten Entenbaby. Das vierte dem dritten. Ja, die sehen alle, Mama ist irgendwo noch da vorne. Aber um jemanden zum Jünger zu machen, jemandem was beizubringen, braucht es nur einen Schritt voraus. Und das ist das, wo wir ganz oft sagen, nein, ich bin noch nicht so groß, bin noch keine Mama-Ente, ich kann noch niemandem was beibringen. So weit bin ich noch nicht. Oh nein, ich bin noch lange nicht so reif wie ein Paulus oder wie auch immer. Und deswegen kann ich Dinge noch nicht so gut erklären. Es reicht, einen kleinen Schritt voraus zu sein. Und in gewisser Weise, finde ich, sagt Paulus das im 1. Korintherbrief. Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Und wir denken so, boah, das kann ich ja nie sagen. Ne? Also folgt mir, so wie ich Christus nachfolge. Ja, in gewisser Weise ist da eine herausfordernde Spannung drin. Wenn wir total luschige Christen sind, die es mit Jesus nicht ernst nehmen und mehr geistlich auf dem Sofa abhängen, ja, als zu Jesu Füßen zu sitzen und ihm nachzufolgen, dann wird das irgendwann schwierig zu sagen, mach's genauso wie ich. Aber andererseits ist es völlig in Ordnung zu sagen, du, ganz ehrlich, ich bin noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Aber das, was ich hier gelernt habe, das kann ich weitergeben. Das kann ich dir weitergeben. Und in gewisser Weise ist das eine Form von Jüngerschaft. Macht zu Jüngern. Bringt jemandem das Fahrradfahren bei. Bringt ihm das bei, gibt ihm das weiter, was, was ihr selbst gelernt habt. Und ja, der Heilige Geist darin ist der, der in uns allen ist. Das ist so, wie Jesus fuscht am Ende. Also er sagt ja sogar, es ist besser, dass ich gehe für euch. Denn ich werde den Heiligen Geist senden. Ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, heute Abend um 9, 2 Stunden in einem netten Café mit Jesus, 2 Stunden mit Jesus, oder mein ganzes Leben mit dem Heiligen Geist in mir, was würde ich wählen? Natürlich ist das natürlich hypothetisch, aber Jesus sagt, es ist besser für euch, dass ich gehe. Es ist besser für uns. Es ist noch besser, als am Samstagnachmittag Kaffee mit Jesus zu trinken. Und ihm endlich die Fragen stellen zu können, die mir schon lange auf dem Herzen sind. Jesus sagt, es ist besser für euch. Und deswegen hat Jüngerschaft in gewisser Weise auch immer zwei Teile. Ja, wir haben dieses folgt mir, so wie ich Christus nachfolge. Aber wenn jemand geistliches Laufen gelernt hat, laufen wir nebeneinander. Wir laufen gemeinsam der Mama-Ente hinterher. Also wir laufen gemeinsam Jesus hinterher. Und wahrscheinlich, ich habe Leute gehabt, denen ich geistlich Sachen beigebracht habe, und irgendwann merke ich, wow, die sind mir in einigen Teilen voraus. Ich kann von ihnen lernen. Oder wir lernen voneinander. Aber in gewisser Weise ist das völlig okay. Am Anfang bedeutet das, macht zu Jüngern und helft ihnen sozusagen dieses geistliche Fahrradfahren lernen. Die ersten Schritte. Und Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Wo man sagt so, wow, Jesus hat nur das getan, was er den Vater getan tun hat sehen. Mann, deutsche Sprache, schwierige Sprache. Und an der Stelle ist das, wo wir lernen müssen, hinzugucken und zu sagen, wow, wir wollen so in der Beziehung zu Jesus bleiben, dass wir das tun, was er uns sagt. Und wenn ich also jemandem, der frisch zum Glauben gekommen ist, wenn ich jemandem helfen will, was zu tun, wenn jemandem helfen will, geistlich Fahrrad fahren zu lernen, dann ist mir ganz wichtig von Anfang an, dass ich nicht der Mittelsmann bleibe. Weil Jesus will mit ihnen reden. Jesus will zu ihnen reden. Ja, Jesus redet durch sein Wort, durch Geschwister, aber er redet auch zu unseren Herzen. Und ja, das müssen wir wahrscheinlich lernen und das ist nicht so einfach manchmal, wenn wir es nicht gewohnt sind, aber Jesus hat das verheißen. Und jetzt ist die Frage, es ist 9:10. Wir hören 9 auf.
Das entscheidest du.
Naja, ich meine, wir haben Viertel nach 8 angefangen, aber deswegen, aber wenn ihr sagt, wir müssen 9 weg, dann machen wir jetzt 10 Minuten. Wenn wir sagen, wir haben bis 9 Zeit.
Viertel nach 9?
Ja? Also, 9:15 sind wir definitiv zu Ende. Okay. Dann würde ich euch bitten, Folgendes zu machen. Ihr 5 setzt euch zusammen und ihr 6 setzt euch zusammen. Am besten in einen Kreis. Wendet euch zu. Und deswegen üben wir mal das zweite Drittel. Das erste ist zurückschauen. Das haben wir übersprungen. Das zweite ist nach oben schauen. Und das dritte, das überspringen wir auch, weil Teil des vorhin geschrieben, ist das nach vorne schauen. Wir sind jetzt im zweiten Drittel nach oben schauen. In dem Sinn, das ist nur der kleine Abschnitt, der nach oben schauen steht. Und im Prinzip erklärt sich das von selbst. Ihr könnt das lesen und irgendjemand versucht mal das halbwegs irgendwie zu moderieren. Ihr könnt das auch gemeinsam lesen, machen.
Nach oben schauen?
Wir machen nach oben schauen. Ihr macht nur nach oben schauen. Was zwischen den zwei was unter nach oben schauen steht, das ist nicht so schwer.
Gieß mal ein Stückchen weiter als bis 5, dann ist es natürlich, da kommt die ganze Erklärung, aber das ist
dann machen wir noch die
was ihr durch den Lernen können bei der
so.
Weiter sagt der Jesus, ich sage euch die Wahrheit, der nicht durch die Tür in den Schweiz vergeht, sondern heimlich einsteigt, der ist ein mündiger Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Dann öffnet der Wächter die Tür und die Schafe erkennen den Ton an seiner Stimme. Dann ruft der Hirte jedes mit seinem Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, und weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Eben laufen sie davon, weil sie seine Stimme nicht kennen.
Ist das keine Stimme vom Herrn? So ist das einfach. Also, genau, da ist auch keine Liebe drin, das ist nur Anklage. Und der Engel sagt, Satan ist der Chorsprecher. Also, kann das nicht sein? Das ist ja entweder nicht einander. Der hat ja immer das falsch verstanden.
So, versucht noch in 2 Minuten so weit zu kommen. Ihr müsst keine Fragen beantworten danach. Also entspannt euch. Nicht für mich. Die Fragen habt ihr für euch beantwortet. Hätte ich vorher sagen sollen, hä? Ich störe euch nur ungern, aber da wir 5 Minuten Schluss machen wollen, brechen wir das Ganze mal hier ab.
Letzte Frage,
die ist eine. Das liegt an euch. Ich glaube, die anderen haben gerade erst den Text gelesen, das zweite Mal. Das ist auch okay. Ihr habt ja hier auch keinen Normalbetrieb von dieser Runde, sondern ihr solltet mal ein Gefühl dafür bekommen, wie ist das, wenn wir gemeinsam einen Text lesen, diese 4 Fragen stellen, um damit zu gucken, wie redet Gott da an der Stelle zu uns? Und ja, vielleicht, also die Fragen sind immer dieselben. Und natürlich, Dirk, ich habe das eben bei dir gehört, die Menschen, das sind ja die Schafe, sind ja wir sozusagen, die Jünger. Und genau das ist die Frage, was lehrt der Text über die Schafe? Also sind jetzt keine Menschen so, aber gemeint sind ja die Menschen. Und was lehrt er über Gott? Ich denke, die Sache, die man leicht überliest, ist, Jesus sagt, die Schafe hören seine Stimme. Aber wenn ich meinem Sohn sage, Bennix, kommst du mal bitte zum Abendessen? Hat er mich gehört?
Ja.
Aber hat er das? Aber er kommt nicht. Manchmal ist es noch nicht mal, dass er keine Lust hat. Es ist zwar hier angekommen, aber nicht hier angekommen. Also hören und zuhören ist was anderes. Hören ist, ich höre das, aber wahrnehmen, zuzuhören, ist was anderes. Und ich glaube, dass Jesus hier sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Die Frage ist, nehmen wir sie wahr? Ich glaube nicht, dass die Frage ist, ich höre deine Stimme nicht, deswegen kannst du nicht zu uns reden. Es ist so ein bisschen vergleichsweise mit dem, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, ein Afrikaner ist zu Besuch in New York, sie laufen durch die Wall Street und laufen da in Richtung Norden. Wie heißt dieser Stadtteil? Ist auch egal. Und auf einmal bleibt der Afrikaner stehen und bückt sich und sieht eine kleine Grille, die dort zirpt. Und der New Yorker sagt, Alter Falter, müsst ihr Afrikaner geniales Gehör haben. Der Afrikaner sagt nichts und geht weiter. Und nach 200 Metern lässt er ganz unbemerkt ein 10-Cent-Stück fallen. Man hat auf der Warten, was der Banker macht, dreht sich um. Das Geräusch ist nicht viel, viel lauter gewesen als die Grille. Es ist aber ein Geräusch, was wir kennen, worauf unser Ohr trainiert ist, es wahrzunehmen. Und ich glaube, dass es am Anfang eine Herausforderung ist, zu lernen, die Stimme wahrzunehmen. In gewisser Weise, ich hörte das eben, du sagtest, ich bin auf Empfang gegangen oder so. Ich habe mich entschlossen, jetzt mal auf Empfang zu gehen. Das ist so, ich meine, wenn wir hier jetzt eine DVB-T-Antenne mit Fernseher hätten, könnten wir die Wellenlängen, also die Signale, die hier durchgehen, empfangen. Die sind hier, aber wir kriegen davon gar nichts mit. Und ähnlich empfinde ich das, dass wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme, also mein Sohn hört meine Stimme auch, aber zuhören tut er nicht so oft, wie ich mir das wünsche. Aber für uns gilt die Herausforderung, erstmal zu lernen, wie hört sich die Stimme denn an? Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass Jesus sagt, wenn du betest, geh in dein stilles Kämmerlein. Warum dahin? Weil wir dort keine Ablenkung haben. Weil wir dort lernen können, wie die Stimme Jesus sich anhört. Und wenn wir das gelernt haben, dann können wir, auch wenn es trubelig ist, auch auf der Wall Street oder auch im Kaufhaus, innerlich wach sein, wenn wir auf Empfang sind. Ich kann zum Lidl gehen, hingehen und meine Einkäufe machen und wieder nach Hause fahren und bin die ganze Zeit nicht auf Empfang für Jesus. Deswegen gilt es zu lernen, ein Tempo, also zum einen die Stimme zu hören und dann ein Tempo an den Tag zu legen, zu sagen, Gott, ich gebe dir immer wieder die Möglichkeit, ich will auf Empfang bleiben und will nicht in den Autopiloten fahren, weil ich das mache, was ich immer mache oder was ich denke, was wir als Christ machen sollen. Weil wenn wir erleben, ich hatte erst vor 2 Wochen ein Treffen, wo ich mit relativ jungen Leuten, also jungen Christen, diesen Dreierprozess, ähnlich wie wir jetzt, Bibeltext, und am Ende haben wir bei dem nach vorne schauen, haben wir uns Stille genommen und gesagt, so, was legt uns Gott aufs Herz? Und da sind Leute, die sind zum Teil 4 Wochen getauft. Und die sagten, oh, ich kriege Gänsehaut, weil ich merke, dass Jesus mir irgendjemand aufs Herz legt. An den ich null gedacht habe vorher, dass Gott redet. Deswegen gilt es irgendwie zu sagen, ich möchte das tun, möchte hören und ich möchte das lernen, seine Stimme wahrzunehmen. Weil ich glaube, dass das unserem Leben eine Qualität gibt, die Jesus wollte, selbst wenn das für uns ungewohnt ist, aber auch, dass eine Qualität, eine Eigenschaft ist, die Leute früh brauchen, wenn sie Jesus nachfolgen. Jetzt ist 16 nach, ich schließe den Abend mit Gebet und dann können wir noch reden, wer noch reden möchte. Jesus, hab vielen Dank für das Wort, dass du der gute Hirte bist und dass deine Schafe deine Stimme hören. Und dort, wo wir das manchmal nicht erleben oder wo es zu trubelig ist oder so, da bitte ich dich, dass wir das lernen, deine Stimme zu hören und deine Stimme zu unterscheiden von dem, was von den anderen Stimmen, die um uns herum sind oder die in uns sind. Wir wollen deine Stimme so kennen, dass wir wissen, was bist du. Hilf uns dabei, hilf meinen Geschwistern hier dabei, das zu lernen. Wir dürfen vertrauen, dass du redest. Zu jedem von uns. Amen.
Amen. Vielen Dank, David.
Sehr gern.
Nächsten Donnerstag geht es weiter.